Schön beten und dann stellt er sich, denke ich mal, selber vor, oder? So machen wir es. Danke, Herr. Ich möchte jetzt danken, Herr, für den Björn, Herr. Ich möchte jetzt danken, Herr, für die Möglichkeit, die wir jetzt hier haben dürfen, Herr, dass wir einfach was hören, Herr, was in anderen Ländern so abgeht. Und dafür danke ich dir jetzt einfach. Segne jetzt den Björn und segne jetzt einfach die restliche Versammlung. Amen.
Dankeschön. Danke. Boah, ist das hell. Morgen. Seid ihr noch fit? Das ist super. Das ist sehr gut. Wir hatten ein super Wochenende. Wir hatten eine ganz tolle Zeit gestern Abend. Also mein Name ist Björn Lüttke, bin von der Felberter Mission und bin verheiratet. Jetzt bitte, Männer, es tut mir echt leid, aber ich habe die beste Frau der Welt. Die heißt Britta. Wir sind 43 Jahre, haben 5 Kinder, zwischen 24 und 17 und ab August unser drittes Enkelkind. Und leben seit 19 Jahren in Marseille, Südfrankreich, wo wir als Missionare tätig sind. Und wenn ich uns so irgendwie darstellen kann, und was ich heute vielleicht auch so ein bisschen weitergeben möchte, wir sind so, wie soll ich sagen, man hat mir immer gesagt, Björn, irgendwann beruhigt sich das auch bei dir. Du bist immer so extrem und so leidenschaftlich und in Marseille sagt man dazu ein Fada. Ein Fada, das ist eigentlich ein Verrückter, der von einem bösen Geist besessen ist. Aber meine Frau und ich, glaube, wir sind von einem guten Geist besessen, aber wir sind genauso verrückt. Und wir lieben es, verrückte Sachen mit Jesus zu machen, verrückte Sachen für Jesus zu machen. Und das nicht nur als Ehepaar, sondern als Familie. Und so konnten wir einfach im Laufe der Jahre den Dienst entwickeln. Wir haben mehrere Gemeinden in Südfrankreich gegründet, sind immer wieder in Tunesien und Algerien auch unterwegs als Missionare. Also wir sind nicht so die typischen Missionare in einem Land, sondern unser Aufgabengebiet heißt eigentlich Europa und der Mittelmeerraum. Und ich nehme euch heute ein bisschen mit hinein in diese Europavision in einem kurzen Augenblick. Aber seit einem Jahr leite ich die Jugendarbeit der Felberter Mission. Wir haben also gesehen, dass die meisten Missionare in Sachen Unterstützung, in Sachen Partnerschaft, muss man sagen, und die meisten unserer Partner hatten irgendwie so 40 Jahre aufwärts. Und haben gesagt, Mensch, wir wollen die Jugend nicht verlieren. Wir glauben, dass etwas geschieht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe meine intensivsten Erlebnisse gehabt, als ich sehr jung war. Das hat mich begeistert und das trägt mich bis heute durch. Das trägt mich toll, das motiviert mich bis heute und das lässt mich bis heute mal ganz neu wieder suchen, was Jesus für mich hat. Und so liebe ich es, komme regelmäßig jetzt nach Deutschland, um auf irgendwelchen Jugendevents zu sein. So wie dieses Wochenende, verschiedene Konferenzen, verschiedene Bibelschulen vielleicht. Also unsere Heimatgemeinde ist in Wuppertal, wir kommen also aus dem Pott oben und fühlen uns eigentlich da oben recht wohl. Ich habe meinen Schwiegersohn dabei, der Mani. Hallo Mani, mach mal so da. Ich habe also zwei Schwiegersöhne, die kommen beide aus Österreich. Und ich möchte etwas sagen, ich habe es hier echt genossen. Ich verstehe euch. In Österreich verstehe ich nichts. Ich saß da mit am Tisch vor 2 Tagen und hat die Familie sich unterhalten. Und ich gucke von eins und ich denke, was reden die? Und dann sagt die eine Tante am Ende, Björn, du musst nicht alles so ernst nehmen, was wir sagen. Und ich denke, ich habe sowieso nichts verstanden. Ich konnte gar nichts ernst nehmen. So, und ich verstehe euch und das ist echt toll. Also wisst ihr, wie schön das hier ist bei euch? Ich bin hier so ein bisschen rumgefahren. Es ist begeisterungsfähig. Also wir leiten, meine Frau und ich leiten diese Arbeit Mobile in Mission, heißt das, von der Felberter Mission. Und damit machen wir immer wieder Einsätze in Europa. Wir wollen also deutsche Jugend mobilisieren, weil wir glauben, dass etwas in Europa geschieht. Das ist auch heute das Thema. Europa, wach auf. Steh auf, Europa. Und wir nehmen junge Leute und jung Gebliebene hinaus, dieses Jahr nach Portugal, nach Marseille, nach Bulgarien, nächstes Jahr noch in die Slowakei, nach Spanien, nach Ungarn, nach Südafrika, um Mission zu erleben. Weil wir davon überzeugt sind, dass wenn junge Leute Mission schnuppern, merken, wie Gott sie in Mission gebrauchen kann, sie es in ihre Heimatgemeinden zurücknehmen, dann wird ein Feuer auch in der lokalen Gemeinde entstehen. Weil Mission ist ein Lebensstil. Mission lebt sich sowohl auf lokaler Ebene wie auf internationaler Ebene. Du kannst dich nicht verstecken, wenn du einmal dieses Feuer in dir hast. Und das wünschen wir uns. Und deswegen haben wir diese Arbeit angefangen. Wir machen die sogenannten Summer aus. Wir haben so einen Stand da hinten, falls euch das mal interessiert nach dem Gottesdienst. Ihr könnt euch auch gerne in die Mailingliste eintragen. Und jetzt ist die Frage, was sind denn Jugendliche? Oder was sind junge Leute? Wer fühlt sich hier jung? Ne? Das habe ich auch festgestellt. Also junge Leute können grauhaarig sein, junge Leute können glatzköpfig sein, junge Leute können schon leichten Bauch haben, also junge Leute können Opa sein, so wie ich. Ne? Also was auch immer, darum geht es eigentlich gar nicht. So sind bei unseren Einsätzen junge Leute von 16 bis 55 dabei dieses Jahr. Wir hatten auch schon 74-Jährige dabei. Es hängt einfach davon ab, wie man die Jugendkultur aushält. Und ich sage immer, wir werden jetzt im Augenblick so einen kleinen Trailer schauen, was diesen Summer so ein bisschen darstellt. Das haben Jugendliche gemacht. Und wenn du merkst, wenn du den Film guckst, dass sich das wirklich eigentlich, dass dir das irgendwie so eine Lust gibt, auf den Stuhl zu steigen und zu tanzen. Dann weißt du, da ist noch ganz viel Jugend in dir. Wenn du meinst, du kannst nicht mal ruhig sitzen bleiben dabei. Das heißt nicht, wenn du dieses Gefühl nicht hast, dass du dann alt bist. Achtung. Ja. Aber es geht einfach darum, so ungefähre Definitionen. Schaut euch einfach mal den Film an und dann komme ich zurück. Also, falls jemand sich herausfordern lassen will, rauszugehen in diese Straßen Europas, ihr könnt uns gerne ansprechen noch nach dem Gottesdienst. Portugal ist ausgebucht, Marseille ist ausgebucht, also wenn, bleibt nur noch Bulgarien übrig. Gott tut etwas. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so zurückschaut. Ich bin jetzt seit 25 Jahren Christ und ich habe viele Verheißungen gehört. Verheißung gehört, wo mir gesagt wurde, Gott schenkt Erweckung in Europa. Wer hat das schon mal gehört? Habt ihr das gehört? Da gab es so Weissagungen in den 80er Jahren, wir haben Weissagungen in den 70er Jahren gehört, in den 90er Jahren und wir haben es nicht gesehen. Lass mal ehrlich sein. Wir haben es gehört, dann haben wir noch mehr gehört und gesagt, Europa wird Erweckung sehen und Deutschland wird ein Schlüssel in dieser Erweckung sein. Wer hat es gesehen? Keiner hat es gesehen. Lass uns mal wirklich ehrlich sein. Und die Frage ist, Herr, wo ist der Schrei? Herr, wir wollen es sehen. Herr, du sprichst und du sprichst nicht umsonst. Heute haben wir ein Wort gehört, das war knallhart. Du kannst sagen, das ist so schön, eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und so weiter. Aber erstmal ist das ein knallhartes Wort. Wir müssen unsere Gedanken ändern. Wir müssen Gott erlauben, funktionieren, in uns hineinzulegen. Wir müssen Gott erlauben, uns durch seinen Heiligen Geist inspirieren zu lassen und uns aus unserem täglichen Leben herauszuholen vielleicht. Wenn wir uns heute Mission angucken, man sprach eine Zeit lang sehr vom 10-40-Fenster. Weiß jemand, was das ist? 10-40-Fenster in der Mission waren die Länder zwischen dem 10. und 40. Breitengrad, wo hauptsächlich die islamische Welt liegt, die buddhistische Welt und die hinduistische Welt. Das waren die Länder, wo das Evangelium am wenigsten verbreitet war. Und seit kurzer Zeit verändert sich der Missionsfokus. Man bleibt auf dem 10-40-Fenster, aber man tut das 40-70-Fenster hinzu. Wenn man sagt, es gibt ein anderes unerreichtes Gebiet und das ist Europa. Das ist Europa. Und dann haben wir lange Zeit darüber gesprochen und haben gesagt, ach ja, Europa, da gibt es so viele Möglichkeiten, da haben wir so viele Ausländer in unserem Land. Da kommen die Türken hin und da kommen die Bosnier hin und da kommen die was auch immer hin. Bei uns in Marseille zum Beispiel die Komoren. Wir sind die arabischste Stadt Europas. Wir haben 80, vielleicht 50.000, 60.000 Komoren, Komorische Islamische Republik, nordwestlich von Madagaskar. Wir sind die größte komorische Stadt der Welt. Man kann sagen, das ist toll, wir können in Europa Christen sein und gleichzeitig Weltmission betreiben. Aber es gibt einen anderen Blick auf Europa. Es gibt nämlich auf fast allen Kontinenten in dieser Zeit Erweckungsgebiete. Und da gibt es Christen, die suchen den Herrn. Da gibt es Christen in Nigeria, die schreien zu Gott. Da gibt es Christen in asiatischen Ländern und sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Und dann sagen sie, Herr, wo willst du, dass ich hingehe? Ich möchte irgendwo hingehen, wo Jesus nicht bekannt ist auf dieser Welt. Und dann spricht Gott und sagt, Europa. Und wir denken immer, dass wir das erreichte Land sind. Und aber wenn wir von Missionen reden, dann sagt der eine oder der andere, naja, wir müssen ja auch Missionen vor der Tür leben. Aber wir sind Missionsland. Jetzt kann man sagen, Deutschland ist Missionsland, aber ich möchte von Europa reden. Weil ich glaube, dass die Zeit kommt, wo wir in Europa etwas Gewaltiges sehen werden. Es ist eine Veränderung da. Wir haben Aufbrüche gesehen in den verschiedenen Jahrzehnten, Missionsaufbrüche, kleine, erweckliche Aufbrüche in bestimmten Gebieten. Was heute beginnt, ist Vernetzung in Europa. Werke fangen an, gemeinsame Visionen zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, wie unser Kontinent erreicht werden kann. Aber da sind wir Europäer auch gefragt. Das Ziel meiner Predigt heute ist, euch dort abzuholen, wo ihr seid und euch hineinzunehmen in eine Vision für Europa, für unseren Kontinent, weil Gott da etwas tun möchte. Wir kennen die Bibel vielleicht in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Europa ist unser Samaria. Kulturell ähnlicher Hintergrund, andere Sprache, andere Orientierung zum Teil. Und du fragst dich vielleicht, Mensch, Björn, reicht es nicht aus, dass ich Mission in Rosenheim lebe? Reicht es nicht aus, dass ich Mission in Bayern lebe? Aber ich denke, der Punkt, der so wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir nicht sehen werden, dass Erweckung auf unseren Kontinent kommt, wenn wir nicht bereit sind zu gehen. Wenn wir nicht bereit sind, in Einfachheit das hineinzugeben, was wir sind und was wir haben. Vor 20 Jahren noch, was war der Missionar? Wenn ich vor 20 Jahren Missionar gewesen wäre, was ich war, da war ich ein Foto an der Wand einer Gemeinde. Und alle 4 Jahre durfte ich zurückkommen. Und dann wurde ein Missionsabend gemacht und da wurden Opfer rumgegeben und dann war der Missionar wieder weg, schickte alle 6 Monate einen Rundbrief, da betete man dafür, aber es entstand nie Beziehung. Heute skype ich mit meinen Partnern. Heute reden wir darüber, wie wir gemeinsam Strategien entwickeln können, um die Länder zu erreichen. Heute ist eine Synergie von den verschiedenen lokalen Gemeinden, die gucken und sagen, wir setzen unsere Stärken zur wir geben unsere Stärken zur Verfügung. Und wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Wir leben in Globalisierung. Wir leben in Zeiten, wo es billiger ist. Wo es billiger ist, von Rosenheim nach Marseille mit dem Flieger zu fliegen über München, als von Rosenheim Zug nach Köln zu nehmen. Wir leben in Zeiten, wo Mission für jeden zugänglich ist. Und da wünsche ich mir nichts mehr, als Mobilisation zu sehen. Weil in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht dieses sowohl als auch. Da steht nicht, ja, du kannst ja bei dir in der Lokalität, du kannst ja in deinem Jerusalem bleiben und andere gehen bis an die Enden der Welt. Nein, das ist der gesamte Auftrag für die gesamte Gemeinde. Wir alle sind berufen, sowohl da, wo wir leben, missionarisch aktiv zu sein, wie auch unsere Begeisterung und Leidenschaft für Jesus an die Enden der Welt zu tragen. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, dann wir in Europa. Weil wir mit am wenigsten arbeiten auf der Welt, die meiste Freizeit haben, das meiste Geld und so weiter. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ich habe doch eine 50-Stunden-Woche. Hast du schon mal Chinesen gesehen? Das ist grausam. Das ist der absolute Hit. Wir haben ganz viele Chinesen bei uns in der Stadt. Die sind morgens um 6 Uhr schon in ihrem Arbeitsplatz. Und wenn ich abends um 10 vorbeigehe, sind sie immer noch da. Wir haben eine chinesische Gemeinde bei uns in der Stadt. Wisst ihr, wann die Gottesdienste feiern? In der Mittagspause. Weil da haben sie Zeit. Wir in Europa, wir haben Zeit. Wir haben Möglichkeiten. Und ich möchte uns einfach da herausfordern und sagen, Mensch, wozu sind wir bereit? Bis wohin gehen wir? Wo sollen wir denn hingehen? Wir sollen dahin gehen, wo Jesus selber hingehen möchte. Das hat er in Lukas 10 seinen Jüngern gesagt. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Jesus möchte an Orte gehen. Jesus möchte an Städte gehen. Jesus möchte in Länder gehen. Und er schickt uns dahin, nicht nur als seine Boten, das ist so ein abgedroschener Ausdruck zum Teil, sondern als gesalbte Diener und Dienerinnen Gottes, die das Joch der Sklaverei zerbrechen werden. Glaubt ihr an die Geistesgaben? Glaubt ihr an die Kraft des Heiligen Geistes? Ja? Das ist voll gut. Wer hat in den letzten 2 Wochen eine Heilung gesehen durch seinen Dienst? Oh! Wie viele Dämonen sind dieses Jahr ausgefahren? Oh! Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes, aber die wird nur sichtbar sein, wenn wir sie provozieren. Wenn wir im Glauben rausgehen. Wenn wir im Glauben rausgehen. Ich habe vergessen, den zweiten Teil meiner Vorstellung zu Ende zu führen. Also dieser Vater, dieser verrückte Jesu. Ich habe noch einen anderen Ruf. Ich bin Füßetreter. Ich trete den Leuten immer auf die Füße. Ich trete den Leuten auf die Füße, weil ich mir nichts mehr wünsche, als dass der Leib Christi aufsteht. Weil ich davon überzeugt bin, dass Jesus es wert ist. Weil ich so viel von Jesus erlebt habe und so viel mit ihm erlebt habe, dass ich mich nicht zurückhalten kann, das jedem Einzelnen zu wünschen, ein Abenteuer mit Jesus zu erleben. Ein Abenteuer, wo er uns gebraucht, und zwar, wie er gesagt hat, in noch viel größeren Werken, als er sie selber getan hat. Ist das nicht eine tolle Verheißung? Träumst du da ab und zu von? Ich habe mich frisch bekehrt. Als ich frisch bekehrt hatte, habe ich die Bibel genommen und dachte, was steht denn da so drin? Und dann steht da drin, dass Jesus sagt, geht hin und heilt die Kranken. Und ich, frisch bekehrt, wie ich war, dachte, die einzige logische Lösung kann sein, ab ins Krankenhaus. Von Tür zu Tür, angeklopft. Hallo, sind Sie krank? Blöde Frage. Ja, und Und dann habe ich mit den Leuten gebetet. Manche haben mich rausgeschmissen, manche sind geheilt worden. Die Frage ist, bin ich bereit, den Menschen auf die Füße zu treten, um Jesus Christus zu predigen? Bin ich bereit, mutig was zu machen, was andere vielleicht gar nicht wagen? Meine Motivation hängt von meiner Vision ab, von dem, was ich sehe, von dem, was ich vor meinem geistigen Auge habe. Siehst du dich als ein Mähdrescher Gottes oder als ein Hobbyangler? Wie siehst du dich selber? Ich sitze ab und zu einfach bei einer Tasse Kaffee und sage, Jesus, lass uns mal zusammen träumen von der Ernte. Ich wünsche mir nichts mehr, dass der Herr uns alle gebraucht. Ich habe so einen Traum, wo ich eines Tages in den Himmel komme und so durch den Himmel gehe und vielleicht irgendein Engel mich so mal ein bisschen rumführt, um mir das zu zeigen. Und dann höre ich jemand, Björn! Ich sage, oh, wer bist du denn? Ah, ich bin Mulut, weißt du nicht mehr, Mulut? Ich habe mich damals bekehrt, als du mit mir gebetet hast. So, wow, du bist auch hier oben, das ist ja klasse, das hat geklappt. Ja, und die alle haben sich durch mich bekehrt. Wow. Oh, da fange ich an schon zu weinen, kann ich mir schon vorstellen. Und dann gehe ich weiter. Und dann gehe ich in die nächste Ecke und dann ist ja der Jean-Pierre. Und Björne. Ja, wer bist du denn? Oh, ich, Jean-Pierre. Weißt du nicht mehr, Jean-Pierre? Oh, nee, weiß ich nicht mehr, was ja mit dir passiert. Du hast gepredigt und dann mich bekehrt und guck, die alle habe ich zum Herrn geführt. Das will ich träumen. Ich will den Traum haben, dass Gott mich gebraucht. Ich will den Traum träumen, dass ihr diesen Traum auch träumt. Dass das die Motivation ist. Eines Tages im Himmel zu sein und die wirkliche Frucht unseres Lebens auf Erden zu sehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir Frucht haben bis an die Enden der Erde. Einfach nur, weil wir das, was Jesus uns hineingelegt hat, auch ausstrahlen. Johannes 4, Vers 35 bis 38 steht, sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, so spricht Jesus, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämer und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Und da hören wir dann oft auf und sagen, ja, mein Beruf ist Sämann, ich bin der Sämann. Denn indem wir uns dann irgendwie unser Gewissen so ein bisschen beruhigen, wenn wir keine Ernte sehen. Aber der Herr sagt, ich habe euch ausgesandt zu ernten. Woran ihr nicht gearbeitet habt, andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Ernte eingetreten. Jeder von uns ist auch Erntearbeiter. Jeder. Und wisst ihr, weswegen wir Ernte brauchen? Wisst ihr, weswegen ich, Björn, kleiner Christ, der ich bin, ich brauche diese Heilung, Bekehrung, Befreiung und sonst was, weil das meinen Glauben so motiviert. Das bewirkt was in mir, wo ich plötzlich feststelle, das klappt. Ich weiß, dass ich war einmal unterwegs und ich hatte gelesen, dass der Herr bestimmte Kraft, Gnaden schenkt, dass Leute befreit werden. Und ich sagte zu meiner Frau, Schatz, das muss ich testen. Ich habe sie angerufen und gehe dann zu jemandem hin und dachte, sag mal, du hast doch so Probleme und dem Bereich. Du, Jesus hat das und das gesagt, dass er dich freisetzt und so weiter. Kann ich mal mit dir beten? Habe ich mit ihm gebetet und der ist direkt frei geworden. Habe ich direkt meine Frau angerufen. Schatz, das klappt! Das funktioniert! Wo ist die Begeisterung in unserem Herzen? Bist du so begeistert von dem, was Jesus wirklich tut? Und das Schöne ist es ja, dass bei Gott der Zeitpunkt immer im Jetzt und hier ist. Das ist ja nicht der Punkt, Herr, willst du das jetzt von mir? Herr, möchtest du wirklich, dass dieser Mensch jetzt geheilt wird? Möchtest du wirklich jetzt Gutes tun? Glaubst du, dass es Zeitpunkte gibt, wo Gott nichts Gutes tun möchte? Aber der andere Punkt ist, dass Erntezeit Arbeitszeit ist. Ist hier jemand, der eine Landwirtschaft hat? Kennt ihr das so? Ah, das war klar. Genau. Franz war der Name, ne? Franz. Der Franz hat eine Landwirtschaft. Sag mal, Franz, wie sieht das mit Urlaub aus? Du schläfst du morgens ausgemütlich und wenn die Ernte kommt, hast du Viehzucht oder? Acker auch, ja, siehst du. Also wenn Erntezeit ist, dann reservierst du Teneriffa, ne? Das geht nicht. Erntezeit ist Arbeitszeit und ist zum Teil ist knallharte Zeit. Was ist denn deine Motivation? Ja, die Ernte natürlich. Du willst das ja reinbringen, was so gewachsen ist. Du willst es reinbringen und willst nicht, dass es verfault, das ist was auch immer auf dem Feld passiert. Und die Sprüche, in Sprüchen steht, wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Ich sage euch was, ich bin davon überzeugt, dass Erntezeit in Europa ist. Ich bin davon überzeugt, dass Erntezeit ist. Aber der Punkt ist, sind die Erntearbeiter bereit, den Einsatz zu zahlen für die Ernte? Wir haben eine große Herausforderung und das ist mir eine ernsthafte Last. In unserer Gesellschaft hat sich eine Ich-Kultur entwickelt. Das geht um mich.
Es geht darum, dass ich mich selber finde, dass es mir gut geht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so sind wir auch ein bisschen in der Gemeinde so geworden. Herr, schenk mir deinen Segen. Herr, ich möchte doch was mit dir erleben. Ich möchte doch eine gute Lobpreiszeit haben. Aber wie viel von uns, Hand aufs Herz, wir kommen in Gottesdienst und sagen, was kann ich denn heute geben? Wem kann ich heute Gutes tun? Das ist eine Lebenshaltung. Und wir leben in einem Zeitgeist oder unter Einfluss eines Zeitgeistes, der uns wegbringen will von dem Geben und hineinbringen will in das Nehmen. Aber meine Motivation ist ja diese Erntevision. So wie im Jesaja 9, Vers 2 steht, du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute teilen. Gucken ja gerade Fußball. Heute Abend spielt Deutschland. Wer guckt? Ja, ne? Na klar. Ich sag euch mal mein Traumaerlebnis. Letzte Fußball-WM. Letzte Fußball-WM, ich glaube, oder vorletzte, weiß ich nicht mehr. Ich war eingeladen in einer Gemeinde in Schleswig, oben an der dänischen Grenze zu predigen, nach dem Spiel der Deutschen. Es war das Spiel, wo die Deutschen rausgeflogen sind. Ich habe noch nie eine so depressive Gemeinde gesehen. Warum? Weil wenn man siegt, dann jubelt man. Und in dem Sieg finden wir Motivation. Heute Abend wird es im ganzen Land hier überall Public Viewing, Partys, Bier, Grillwürste oder was auch immer geben. Warum? Weil man sich wünscht zu siegen. Da ist Motivation. Es ist unglaublich, was man auf die Beine stellt, wie viele Menschen kleine Fähnchen auf ihre Autos machen können. Nur in dem Wunsch zu siegen. Oh. Und sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Das möchte Gott der Gemeinde schenken. Und das ist nicht was Aufgesetztes. Ja, wir sind siegreich in Christus. Mal ganz ehrlich, wie oft sagen wir das und denken, ganz schön abgedroschen. Aber wenn wir es leben, dann können wir nicht mehr anders als zu reden. Dann können wir nicht mehr anders. Was denkst du, wenn du Europa siehst? Denkst du, dass es so ist wie zu Zeiten Jesu? Hoffnungslosigkeit? Das war zu seiner Zeit schon so. Denkst du daran, dass wir offene Grenzen haben? Ist das nicht genial? Ich bin von Marseille hier hochgefahren, über Deutschland nach Österreich, habe immer das gleiche Geld benutzt, bin nie von der Polizei angehalten worden. Was für Möglichkeiten, ganz locker das Evangelium rumzubringen. Die Kommunikationsmöglichkeiten. Wir sprechen ein, zwei Sprachen, mit Französisch, Englisch kommst du überall durch fast. In Europa. Internet und so weiter. Wir sehen in Europa einen wachsenden geistigen Hunger. Wir sehen motivierte Gemeinden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an den Punkt kommen, und ich nenne das mal, und das ist so mal ein bisschen mein sensibler Punkt heute. Mission ist eigentlich ein Altar der Hingabe. Und die Frage bei einem Altar ist ja immer, was opfere ich? Was bin ich wirklich bereit zu opfern? Ich bin mit meinen 5 Kindern, oder wir sind mit unseren 5 Kindern in die Altstadt von Marseille gezogen, zu einer Zeit, da hatten wir monatlich spätestens Schießereien. Man hat uns das Leben nicht leicht gemacht damals. Es gab seit 150 Jahren Bemühungen in diesem Stadtbereich, im Stadtbezirk von Marseille Gemeinden zu gründen, und sie sind alle eingegangen. Was lange Zeit war es ein Rotlichtviertel, dann war es Mafia und so weiter. Und zu unserer Zeit war es Drogenviertel und Mafiaviertel. Und das war knallhart. Und Leute haben uns gesagt, das ist toll, dass endlich jemand den Mut hat, dort hineinzugehen. Björn, Britta, klasse, wir ermutigen euch, wo werdet ihr denn wohnen? Und wir sagen, ja, in der Altstadt natürlich, wir wollen ja auch das Evangelium predigen. Und die sagten, ihr seid verrückt. Das könnt ihr nicht machen. Das ist doch mit Familienethik nicht reinzubringen. Ihr könnt doch eure Kinder nicht sowas aussetzen. Auf unsere Kinder ist geschossen worden. Wir haben harte Sachen erlebt. Und dann die Frage, bis wohin bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Bis wohin bin ich bereit zu gehen für eine einzige Motivation, damit Seelen ewiges Leben finden? Denken wir noch daran. Denken wir noch an diesen Prozess Himmel, Hölle, wie es unsere Väter so oft gepredigt haben. So ein bisschen rausgegangen heute, aber es ist Realität. Das gibt es. Also Mission und der Voraussetzung für effektive Mission ist Einsatzbereitschaft, also Hingabe. Aber wir wollen ja nicht opfern, einfach nur, weil wir opfern müssen, aus Gesetzlichkeit. Der Herr sagt, dass er kein Wohlgefallen an Opfern hat, sondern er sucht ja Anbetung. Also ist Hingabe die Folge von Anbetung. Hingabe ist die Folge von einer lebendigen Liebesbeziehung. Also ich weiß, als ich mich verliebt habe in meine Frau, Die wohnte 250 Kilometer entfernt. Ich habe sie gesehen und dachte, wow, die ist cool. Und dann hat das direkt gefunkt. Und ich war bei Darmstadt damals noch in der Lehre. Sie wohnte oben bei Dortmund. Und dann bin ich jeden Freitagabend von der Baustelle in meinen Dachdeckerklamotten runter, auf die Autobahn, nächste Raststätte, schnell gewaschen, alles in den Sack, frische Klamotten angezogen, die Nacht durchgetremmt, damit ich meine Britta sehe. Das war meine Motivation. Da musste ich den ganzen Nacht beim Trampen irgendwelche LKW-Fahrer noch unterhalten, weil die nehmen ja nur einen Tramper mit, wenn du mit ihnen redest. Aber ich kam an, um 6 Uhr war ich da. Und dann hatte ich 1,5 Tage Zeit mit meiner Britta. Und abends, sonntagsabends, ab auf die Bahn und um 7 Uhr stand ich auf der Baustelle. Und das für 6 Monate. Wo war meine Motivation dafür? Liebe. Liebe. Nichts anderes. Wo ist meine Motivation, für Jesus durch Europa zu reisen? Ich brauche das nicht. Ich fühle mich wohl in Marseille. Liebe. Liebe. Leidenschaft für den Herrn. Und wer liebt, der kann geben. Aber so häufig sagen wir wie Jeremia, auch wenn wir es eigentlich nie ernst meinen vielleicht, die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind immer noch nicht gerettet. So verhalten wir uns. So demotiviert. Ich kenne das ja selber. Es ist ja nicht immer, dass ich nur feurig bin. Es gibt Zeiten, Mensch, Herr, muss das heute wieder sein? Und dann sagt der Herr, du brauchst mal wieder eine Zeit mit mir. Du musst dich mal wieder lieben lassen. Und dann kommt es wieder neu hoch. Aber in Israel war das so, wenn die Ernte wirklich vorüber war, und in dieser Erntezeit, vor der Erntezeit, die Feinde reinkamen, dann war häufig die Folge Hungersnot. Weil A, die Ernte war weg und B, die Saat, die neue Saat war auch weg. Und die Folge war Hungersnot im Land. Ich denke, dass wir in unseren Gemeinden häufig Feinde haben, die einfallen. Feinde, die uns davon abhalten, in dem Reichtum Gottes zu leben. Die uns eine geistliche Hungersnot erleben lassen. Feinde wie Materialismus. Ich lebe, damit es mir erstmal gut geht. Wie oft habe ich das gehört? Wir sind rausgegangen, wir hatten nicht genug Unterstützung. Und ich sage euch mal, wir hatten harte Zeiten, ihr müsst nicht das gleiche leben. Wir sind zu den Arabern gegangen und die haben uns das Gemüse gegeben, was sie weggeschmissen haben. Das haben wir ausgeschält, was faul war. Das andere haben wir eingefroren, das waren Suppen. So haben wir 3 Jahre lang gelebt. Und dann hat man uns gesagt, Björn, ihr müsst zurückkommen, ihr habt nicht genug Geld. Und wir haben gesagt, ich werde nicht gegen den Ruf Gottes sündigen können. Es ist ein heiliger Ruf. Das kannst du doch deinen Kindern nicht antun. Frag mal heute meine Kinder. Die sind alle im Dienst. Frag mal. Die sagen, das war Abenteuer. Wir haben Gottes Versorgung gesehen. Wir haben gesehen, wie Gott Wunder getan hat. Das war nie langweilig zu Hause. Da war immer was los. Materialismus ist ein großer Feind. Bequemlichkeit. Ach, was kann das schön sein zu Hause. Was kann das schön sein und gemütlich. Und dann sitzt man, hat man einmal die Beine hoch und hat eigentlich gar keine Lust mehr, was anderes zu machen. Ich meine, ich bin ja nicht anders. Freizeitgestaltung. Wir haben so und so viele Stunden, in der wir arbeiten, die einen 40, die anderen 60, die anderen 70. Aber dann haben wir irgendwann Freizeit. Wem gebe ich denn diese Freizeit? Die gehört mir. Ich brauche ja auch Ausgleich. Dann gehe ich doch ins Fitnessstudio, mache irgendwelche Hobbys, mache dieses, Gärtner oder was auch immer. Und das ist auch gut, das dürfen wir auch, das sollen wir auch. Aber Freizeitgestaltung darf niemals der Grund sein, weswegen wir missionarisch nicht tätig sind. Ein anderer Feind wäre die Familie. Familie als Feind Gottes? Ich glaube ja. Ich glaube, dass wir in den 60er, 70er Jahren ein Extrem gelebt haben und hat unsere Kinder verbrannt. Ja, man hat Gott gedient und hat nicht mal an die Familie gedacht. Dann kam das andere Extrem, die Familie, Arbeit entstand in Deutschland. Und der Samstag gehört der Familie. Problem, der Sonntag gehört der Gemeinde, der Samstag der Familie, montags bis freitags arbeite, ich habe keine andere Zeit mehr. Hoho. Das ist nicht einfach. Jetzt sagst du, ja Björn, hast du deine Kinder nicht auch verheizt? Und da möchte ich euch eigentlich hineinbringen. Ich weiß nicht, wie viele Familien ihr in der Gemeinde habt. Ich habe gehört, ihr habt viele Kinder. Ich glaube, dass wir als Familie Mission als ein Familienabenteuer leben können. Und ich möchte euch dazu herausfordern. Ich möchte euch dazu einladen, gemeinsam mit euren Kindern darüber nachzudenken, wie ihr Jesus Christus weiterbringen könnt. Ich habe mit meinen Söhnen einen Basketballverein gegründet. Ich war früher Basketballer. Meine Söhne spielen gut Basketball, haben einen Basketballverein, Schwiegersöhne auch, Basketballverein gegründet. Ist nicht so schwer, man nimmt einen Ball, man gründet einen Verein. Man hat Man hat einen kleinen Verstärker, da kommt gute Hip-Hop-Mucke drauf, ne, dass es richtig beatet. Und dann kommen die Jugendlichen. Und dann spielen wir Basketball. Und dann können wir Zeugnis sein. Entstehen Beziehungen. Und wir können Sachen weitergeben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und jede Familie hat so viel Begabung. Einsätze machen. Wir haben jetzt im Summerhouse zum Beispiel in Marseille, ist der einzige bis jetzt. Da kommen Familien, wir haben 5 Familien dabei. Die haben ja Freizeit, nachmittags ist immer Freizeit. Strand, Beach, abhängen. Morgens kommen sie ein bisschen später, als dass sie als Familie frühstücken können in irgendwelchen Gästehäusern. Dann kommen sie zur Andacht, erleben Jesus, selbst die Kids. Ganz intensiv. Und abends auf der Straße. Und wisst ihr, wer die motiviertesten sind? Sind die Kids. Und dann erleben sie was als Familie in der Mission. Das wird so ein Reichtum. So ein Reichtum für diese Familien. Weil Gott sie gemeinsam gebraucht. Lasst uns darüber nachdenken, was für uns Europa ist. Wir machen dort Urlaub und lassen uns in der Sonne grillen. Ich weiß nicht, wo ihr Urlaub macht, aber wie viele machen Urlaub an der spanischen, italienischen, französischen Mittelmeerküste? Hat schon mal jemand Urlaub gemacht da unten hier? Oder bleibt ihr alle in Österreich oder Bayern ein paar? Wer war schon mal in Tunesien? Oh, super! Alle Hände hoch! Steht mal kurz auf. Ihr habt einen Fehler gemacht. Also ich sage mal, die Leute, die nach Tunesien in Urlaub fahren, das ist genial. Es gibt kaum was so billig ist. Ihr haut euch in die Sonne. 4 Tage, dann seid ihr sowieso rot. Dann hole ich euch ab. Dann reisen wir eine Woche durchs Land. Da gehen wir nicht in die 4- oder 5-Sterne- oder 3-Sterne-Hotels, dann gehen wir in die 0-Sterne-Hotels, da wo die Tunesier sind. Und dann gucken wir beten, wir haben Lobpreiszeiten. Wir gehen in die Cafés oder in die Hammams und wir predigen Jesus. Wir geben Zeugnis weiter. Und danach setzt ihr euch wieder am Strand ab. Dann ist der Sonnenbrand abgeklungen nach einer Woche. Und dann könnt ihr euch nochmal 3 Tage grillen lassen. Und dann habt ihr Mission gelebt. Wir können das miteinander verbinden. Urlaub und Mission zum Beispiel. Wir können darüber nachdenken, wie wir uns denn eigentlich einsetzen können. Und wir können es erlauben, dass Gott unsere Vision für Europa erneuert. Deswegen, ich bin zwar Jugendleiter der Felberter Mission, aber ich richte mich eigentlich an alle Generationen, weil ich glaube, dass Mission für alle Generationen ist und dass unsere Jugendlichen Vorbilder brauchen. Heute sagen wir oft, ach, die Jugendlichen sollen noch mal einen Missionseinsatz machen. Als Felberter Mission fangen wir gerade auch an, die Rentner in die Mission zu schicken. Die älteren Geschwister. Weil ich sage euch eine Sache, wir hatten noch nie so viele fitte Rentner. Vom Körperlichen her, gesundheitstechnisch gesehen. Und was haben Rentner? Ja, also gibt es die Rentner hier? Sie haben Lebenserfahrung. Lebenserfahrung haben sie, keine Zeit. Das sagt ja jeder. Lebenserfahrung haben sie. Und wisst ihr was? Wenn ich mit einer Jugendgruppe nach Nordafrika fahre, das nimmt keiner ernst. Ich habe Rentner nach Nordafrika mitgenommen. In der islamischen Kultur werden Rentner sehr ernst genommen. Und wenn du als Rentner einem Moslem was sagst, hat das ein ganz anderes Gewicht, als wenn ein Junger dahin kommt. Das ist ganz interessant. Ich lasse das einfach mal hier so im Raum. Aber bewegt das mal in eurem Herzen. Jede Generation ist berufen für den ganzen Auftrag. Und Zeit ist die Frage der Vision. Zeit ist die Frage der Prioritäten. Weil ich bin mal ganz ehrlich, Zeit haben wir alle, wenn wir die Zeit geben wollen, wenn wir dazu bereit sind. Und da möchte ich eigentlich zum Abschluss jetzt kommen. Diese Zeit und diese Prioritätenreihenfolge wird davon abhängen, wo unser Herz ist. Wo wirklich unser Herz ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich hab jetzt 2 Enkelinnen, Mensch, das ist das süß. Aber ich werde dafür sorgen, dass diese Enkelinnen niemals die Priorität meines Lebens sind. Ich habe eine wunderbare Frau. Sie wird niemals die Priorität meines Lebens sein. Weil mein Jesus mich dahin bringen wird, im Gleichgewicht zu leben. Meiner Frau alles zu geben, was sie braucht. Für meine Kinder immer genug da zu sein. Für meine Enkel da zu sein, aber das Reich Gottes nicht zu vergessen. Weil es gibt keinen Besseren, der das kann als Jesus. Es gibt keinen Besseren. Und deswegen ist es so, gestern Abend haben wir so eine Zeit gehabt, einfach hier in Gottes Gegenwart mit den Jugendlichen. Ich genieße das immer. Wo man einfach mal kein Programm hat. Einfach mal vor ihm sein und sagen, Herr, das kann ein Meeting sein, das kann bei mir auf dem Balkon sein. Tasse Kaffee, eine für Jesus, eine für mich und dann Zeit haben. Herr, ich brauche dich. Meine Liebe erkaltet. Und ich erkenne daran, ob die Liebe in mir erkaltet, wenn sein Werk und sein Reich mich nicht mehr hauptsächlich in meinen Gedanken beschäftigen. Ich beobachte mich. Ich bin ein sehr selbstanalytischer Typ. Ich nehme regelmäßig Zeit und sage, meine Agenda spricht von meinen Prioritäten. Also meditiere ich meine Agenda und sage, oh oh, Herr, wir müssen mal wieder einen Korrekturzug machen. Wir müssen mal wieder in die Bahn reinkommen. Bitte, Herr, und dann sage ich nicht, ich treffe die Entscheidung, weil das schaffe ich nie. Ich bin ziemlich fleischlich. Dann sage ich mir, Herr, lieb mich. Ich brauche deine Liebe. Weil aus dieser Liebe heraus bin ich motiviert, Entscheidungen zu treffen. Ich kenne eure Gemeinde, ich weiß nicht, wer es ist, aber vielleicht könnt ihr Musiker noch, habt ihr noch ein schönes Anbetungslied? Und dass wir uns einfach nochmal so vor den Herrn stellen oder knien oder setzen. Habt ihr die 5 Minuten noch? Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen, einfach dem Herrn sagen, Herr, lieb mich. Lieb mich. Weil ich weiß, dass in dieser Liebe alle Wurzel für jegliche Motivation ist, nirgendwo anders. In dieser Liebesbeziehung mit dir finde ich die Kraft, die ich brauche, um deinen Willen zu erfüllen. Finde ich die Orientierung. Es ist so süß. Damit höre ich auf. Ich habe ja 2 Schwiegersöhne, 2 Österreicher, sind beides Brüder, müsst ihr euch vorstellen. Also der erste, nein, meine älteste Tochter hat sich einen Österreicher geschnappt, das muss man so sagen. Der hat seinen Bruder eingeladen, einmal, der hat sich dann meine 2. Tochter geschnappt. Und meine 3 Töchter haben mal gebetet, Herr, schenk uns 3 Brüder. Und jetzt haben, könnt ihr euch denken, die haben also einen 3. Bruder. Und meine Tochter, die heute 17 ist, seitdem sie 12 ist, wusste sie, der 3. ist für mich. Und dann war immer ihr Gebet, Herr, ich will ihn lieben, aber öffne seine Augen, dass er sich auch in mich verliebt. Und das, so verging die Zeit. Und vor 2 Jahren, im Juli vor 2 Jahren, der 3. Bruder war zu Besuch bei uns. Meine Frau und ich lagen im Bett, es war so 2:30 morgens. Da riss unsere Schlafzimmertür auf mit einem Schrei. Das Licht wurde angemacht, wir wurden total geblendet. Und vor unserem Bett stand eine überglückliche Tochter. Knallrot und sagte nur einen Satz. Er hat meine Hand genommen. Wir finden das unheimlich süß. Aber eigentlich wünscht sich das der Herr, dass wir so sind wie meine kleine Tochter. Dass wir da heute rausgehen aus dem Gottesdienst und sagen, er hat meine Hand genommen. Dass unser Geliebter gekommen ist und sich uns genähert hat. Und das wird alle Perspektive in den richtigen Moment, in die richtige Position hineinbringen. Das wird unseren Blick auf das Essentielle setzen. Lasst uns einfach mal aufstehen. Und ich ermutige euch einfach, vielleicht kennt ihr das Lied gar nicht, das ist ja eine Lobpreisgruppe, die ihr gar nicht kennt, dann lasst sie einfach singen, macht eure Augen zu. Konzentriert euch gar nicht auf den Text. Lasst sie einfach singen. Konzentriert euch auf den Herrn. Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Jesus, dass du aufgefahren bist in den Himmel und dass du den Heiligen Geist gesandt hast. Oh Vater, ich danke dir, dass dieser Heilige Geist uns die Tiefen deines Herzens offenbart. Und dass dieser Heilige Geist uns immer wieder zeigt, wie groß und wie tief und wie wunderbar deine Liebe ist. Herr, ich bete ein Gebet für diese Gemeinde, für meine Geschwister. Komm du und lieb uns. Komm du und nimm du uns an die Hand an diesem Morgen, dass wir einfach sagen können, er hat meine Hand genommen. Komm du mit dieser Liebe, die so beruhigend und erholsam ist, mit dieser Liebe, die heilend ist, mit dieser Liebe, die motivierend ist. Wir erlauben dir, Herr, dein Werk jetzt zu tun. Wir erlauben dir, unser Herz zu füllen, unseren Geist zu erquicken, unsere Seele zu beruhigen, unseren Körper wiederherzustellen. Wir erlauben dir jetzt, dein Werk in unserer Mitte zu tun, Herr. Geben dir alles.